Ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt hier auch mit euch die Gedanken teilen kann im Rahmen dieser Studienreihe, die Sie in Marienberg angefangen haben, die 28 Glaubenspunkte als Predigen anzubieten. Und nachdem wir ja auch zum Bezirk Marienberg gehören, möchte ich auch mit euch diesen Glaubenspunkt teilen, und zwar den Glaubenspunkt Jesus Christus, der Sohn. Jesus Christus, der Sohn, zum einen, was sagt uns die Bibel darüber, was das bedeutet? Und zum anderen, ich denke, das ist mindestens der genauso wichtige Punkt, was bedeutet das für uns selber persönlich? Weil Jesus verspricht uns ja, dass die Lehre bzw. die Wahrheit, die biblische Wahrheit uns frei macht. Und ja, inwiefern trifft es auch auf diesen Glaubenspunkt zu? Und warum ist gerade dieser Glaubenspunkt auch so angegriffen? Und ja, ich möchte euch einladen, dass wir mit einem Text beginnen, der vielleicht auf den ersten Blick so gar nicht dazu passt. Und zwar finden wir den in Jesaja 55, und da heißt es: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und wir haben das in der Sabbatschule schon mal ein bisschen angesprochen, dass das eigentlich so ein Grundsatz ist, mit dem wir uns ja vielen Dingen, die in der Bibel angesprochen werden, nähern sollten. Mit diesem Wissen, dass wir nicht von uns aus auf die göttliche Realität schließen dürfen, sondern dass wir manche Dinge, weil wir die selber nicht nachvollziehen können, am besten so annehmen, wie sie uns die Bibel offenbart, auch wenn wir sie selber vielleicht nicht so nachvollziehen können. Denn Gott weiß es ja, und er bemüht sich ja, in unserer Sprache zu sprechen, weil er unsere Gedanken kennt, im Gegensatz zu uns, die wir ja seine Gedanken nicht kennen, weil sie so weit weg sind von uns. Und er hat eben auch diese Tatsache, wer Jesus Christus ist, in diesen Ausdruck gebracht: Gottes Sohn. Denn das sagt ja Jesus selber auch über sich. Das sagt die ganze Bibel. Er ist der Sohn Gottes. Und ja, wir wollen uns mal befassen, was wir denn für so Gedanken haben, die wir assoziieren, wenn wir jetzt dieses Wort der Sohn hören, was uns dazu so einfällt und ob das auch die Bibel sagt. Also, ich meine, wir kennen alle diesen Spruch: wie der Vater, so der Sohn. Und ich denke, das gibt's auch im Englischen: like father, like son. Und das gibt's, denke ich, in vielen Sprachen. Das ist eine Weisheit, die alle Menschen kennen, dass Kinder ihrem Vater sehr ähnlich sind. Und auch das sagt die Bibel. Jesus sagt zum Beispiel: wer mich sieht, sieht den Vater. Oder ja auch diese Einigkeit. In Johannes 17 spricht Jesus das an: auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und auch Gott, der Vater, äußert sich dazu, zu diesem Thema. Bei der Taufe von Jesus: dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ja, ich hoffe, ihr könnt es weiter hinten auch noch lesen. Ich versuche mich hier mal ein bisschen auf die Seite zu schieben. Und ja, da heißt es: wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Dass diese innige Beziehung, die zwischen dem Vater und dem Sohn herrscht, keine exklusive Beziehung ist, sondern dass diese Zuneigung und diese Nähe auch für den offen ist, der gewillt ist, in diese Beziehung mit einzutreten. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Gedanke, dass uns ja die Gottheit, Gott selbst, anbietet, in diese enge und nahe Beziehung mit einzutreten. Ja, wir tun uns so leicht, wenn wir darüber sprechen, weil wir wissen das: Jesus ist Mensch geworden. Aber wenn wir uns überlegen, wie lange Jahrhunderte die Gläubigen eigentlich auf diesen verheißenen Retter gewartet haben, und da möchte ich jetzt so einige Prophezeiungen auch herausgreifen, wie denn Jesus angekündigt wurde. Zum Beispiel Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Ratgeber. Lest mir doch vor, was jetzt steht.
Starker Gott, ewig Vater, Friede.
Dankeschön. Starker Gott. Und darum geht mir das jetzt eigentlich auch, weil diese Aussage in vielen Gemeinschaften unter Beschuss steht, dass Jesus eben nicht Gott ist. Und ich möchte jetzt mal so verfolgen, warum das so wichtig ist für uns, dass wir wissen, dass Jesus auch Gott ist und dass wir das auch wissen dürfen, schriftgestützt, dass es eine Aussage der Bibel ist, dass Jesus Gott ist. Dieser eine Gedanke, der ist eben hier auch, ich und der Vater sind eins. Und da dürfen wir dann auch wissen, dass der Sohn, auch wenn er sich als der Sohn offenbart, uns trotzdem vorhergesagt ist, als ewig Vater. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der uns auf den ersten Blick fremd ist, weil wir sagen, na ja, der Vater ist der Vater und der Sohn ist der Sohn. Aber Jesaja sagt, auch der Sohn, der uns gegeben wird, ist eigentlich für uns ewig Vater und starker Gott. Ja, diese Prophezeiung, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja 7,14. Da haben dann schon manche Leute Schwierigkeiten, weil sie sagen, ja, Moment, Immanuel hier, und dann heißt es aber im Neuen Testament, du sollst ihn, wie nennen? Jesus. Und das ist auch so eine Sache, dass die Bibel manchmal nicht so denkt wie wir, sondern dass da, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an die Predigten von der Ramona über hebräisches und griechisches Denken, das ist wieder so ein Teil davon, wo uns das begegnet, dass die Aussage, die dahinter steht, wichtiger ist als der Name selber. Denn Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott wird Mensch, um uns Jesus sein zu können. Jesus bedeutet, der rettet. Gott rettet. Gott wird Mensch, um uns zu retten. Immanuel, Jesus. Es ist kein Widerspruch, sondern es ist dieses Denken der Bibel, auf das wir uns erstmal einlassen müssen, weil eben unsere Gedanken erstmal nicht die Gedanken Gottes sind. Aber wir haben das Versprechen, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen will, und darum haben wir auch gebetet, und ich denke, dass wir das auch immer wieder erleben dürfen. Und ja, da gibt's dann diesen Psalmtext, der Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und da gibt es dann auch Glaubensgemeinschaften, die diesen Vers zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Theologie machen und sagen, ja, der Sohn kann nicht der ewige Gott sein. Aber er ist uns gegeben worden als Kind und insofern ist er auch gezeugt worden. Also hat dieser Psalm auch seine Berechtigung, diese Aussage. Wir müssen den nicht unter den Teppich kehren, sondern er hat seine Berechtigung. Aber es ist nicht eine Aussage darüber, wie lange Jesus vorher, bevor er Mensch geworden, existent war. Weil dazu gibt's nämlich ganz andere Aussagen in der Bibel. Und die möchte ich jetzt mit euch teilen. Die Bibel identifiziert nämlich Jesus als den Schöpfer. Also wie ich das erste Mal gehört habe, da war mir das sehr neu, denn ich habe mein Glaubensbekenntnis gekannt und da heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Ich meine, abgesehen davon, dass ich sowieso nicht an die Schöpfung geglaubt habe, aber ich habe mir gedacht, wenn schon, dann ist es doch Sache des Vaters, ne? Und interessant ist aber, dass die Bibel eigentlich Jesus als den Schöpfer identifiziert. Zum Beispiel im Kolosserbrief. Kolosser 1, die Verse 15 bis 18. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und ich denke, das ist eine sehr deutliche Aussage. Und was ich noch viel interessanter finde, ist, wenn wir diesen roten Faden sehen, dass das Alte Testament und das Neue Testament sich gegenseitig bekräftigen in ihrer Aussage. Weil das ja auch heutzutage leider sehr verbreitet ist, dass Menschen sagen, ja, das war damals, heute ist alles anders und wir sind im Neuen Bund und Neues Testament und das Alte Testament, das ist ja überholt. Weil wir nämlich sehen, dass die Aussagen des Alten Testamentes sich im Neuen wiederfinden. Zum Beispiel im Buch Nehemia, Kapitel 9, Vers 6. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben, und das Heer des Himmels bete dich an. Wir wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist, und wir wissen, dass sie uns sagt, dass sie Wahrheit ist. Und wenn wir jetzt diese beiden Aussagen zusammensehen, ihr wisst ja, wie man das so in der Mathematik macht, ne? Da macht man dann so einen Strich und dann zieht man alles runter, was gleich ist, ja, der Mathelehrer schaut mich schon an da hinten, dass ich das jetzt auch richtig sag. Und dann kann man darunter sehen, die eine Aussage sagt dieses und die andere jenes und dann kann man ist gleichsetzen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ich möchte auch hier jetzt sagen, ziehen wir diesen Strich und setzen wir ein ist gleich. Oben spricht Paulus über die Schöpfung, dass Jesus der Schöpfer ist. Unten spricht Nehemia über die Schöpfung und sagt, Gott allein ist der Schöpfer. Was bleibt uns denn anderes übrig, als unter diesem Schluss, unter diesem Strich zu ziehen, Jesus ist Gott, der Schöpfer. Und auch Paulus bekräftigt diesen Gedanken im Kolosser. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das weiter hochkriege, dass der untere Punkt nicht so ganz verschwindet. Das ist nämlich dann die Aussage im Kolosserbrief, Kapitel 2, der Vers 7, da heißt dann, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebendig. Und er sagt eigentlich damit, er ist Gott. Ja, und das ist nicht die einzige Aussage, die wir finden. Vers 9, Dankeschön. Das ist nicht die einzige Aussage. Wir finden das zum Beispiel auch sehr bekannt, im Johannesevangelium. Damit fängt das Johannesevangelium nämlich an. Das kennen wir alle. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also auch Johannes unterstreicht diese Aussage, dass Jesus Christus der menschgewordene Schöpfer ist. Jetzt ist eine interessante Frage. Offenbart sich denn Jesus irgendwo auch selber als der Schöpfer? Gibt es eine Stelle im Neuen Testament, wo sich Jesus selber als der Schöpfer offenbart? Weil jetzt haben wir ja Aussagen über Jesus gelesen. Bekräftigt es auch Jesus? Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander den Text in Markus 2, die Verse 27 bis 28 lesen. Und vielleicht mag den jemand vorlesen. Markus 2, die Verse 27 bis 28. Ja, aber du solltest es gar nicht nur leise murmeln, sondern vielleicht aufstehen und es laut sagen.
Das ist doch die Stelle,
aufstehen und lesen bitte, vorlesen.
Markus
2, die Verse 27 bis 28. Ja, dann steh du mit der gescheiten Übersetzung.
27 bis 28. Und er sprach zu ihnen, Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat.
Okay. Was sagt denn Jesus hier? Womit begründet Jesus, dass er den Menschen den Sabbat erklären kann? Weil er erklärt es mit der Schöpfung. Er hat ihn selbst geschaffen. Er sagt, er ist Herr über den Sabbat. Was sagt uns denn die Bibel, wer Herr über den Sabbat ist? Und da möchte ich euch auch wieder eigentlich ganz bekannte Texte geben. Und zwar zum Beispiel ja die Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Also auch das Gebot selber bezieht sich darauf, dass Gott der Schöpfer ist. Ja, bitte, Bernhard.
Das sagt aber aus, dass die Gebote von Jesus sind.
Ja, okay. Dieser Punkt finde ich sehr gut, dass man das daraus eigentlich auch ersichtlich ist. Ich möchte den Punkt später auch nochmal ansprechen, aber ich finde es sehr gut, weil da ergibt sich so eine gewisse Stimmigkeit. Und damit sehen wir auch, welchen Anspruch Jesus erhebt, wenn er sagt, also ist der Menschensohn, welches Wort kommt dann?
Ja.
Auch Herr über den Sabbat. Er ist nämlich nicht nur Herr über den Sabbat, sondern er ist Herr über die ganze Schöpfung, weil er selbst der Schöpfer ist. Ja, ich möchte auch Amen sagen, weil, wie ich das erste Mal so gelesen habe, was Jesus mit dieser Aussage eigentlich sagt. Er ist sehr fein in seiner Aussage, aber eigentlich ist er nicht misszuverstehen. Ja, und wir wollen jetzt damit diese Aussage, dass Jesus selber sich als der Schöpfer identifiziert, wie ihn ja auch die Bibel selber als Schöpfer identifiziert, jetzt vielleicht mal abschließen und weitermachen. Denn leider stehen wir hier und sehen Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht, unseren Schöpfer, wie das Adam und Eva noch möglich war, weil da ist ja was dazwischen gekommen, der Sündenfall. Und wir wissen, dass wir eigentlich nur dadurch erlöst werden können, dass dieses unschuldige Lamm Gottes für uns gestorben ist und stellvertretend diesen Tod des Sünders auf sich genommen hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, ich sage jetzt mal theologisch, aber vom gesunden Menschenverstand auch und von all dem, was uns die Bibel sagt, dass Jesus ohne Sünde sein musste. Und jetzt zeige ich euch ganz interessante Dinge zum Thema, war Jesus sündlos? Die Bibel sagt, Jesus war sündlos, zum Beispiel im 2. Korinther. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und jetzt möchte ich mit euch auf diese Vorwürfe eingehen, die die Juden ja mehr als einmal zu ihm vorgeworfen haben, dieser lästert Gott. Und jetzt frage ich euch einfach mal, ist Gotteslästerung eine Sünde, ja oder nein? Okay, wir sind uns einig, Gotteslästerung ist eine Sünde. Wenn Jesus sich dieser Sünde schuldig gemacht hätte, hätte er nicht unser Lamm Gottes sein können. Sind wir uns da auch einig? Gut. Dieser Vorwurf findet sich zum Beispiel im 2. Markus. Ihr wisst es, der Gelähmte, der durch dieses Dach runtergebracht wurde, und Jesus sagt zu ihm als erstes, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann sofort, dieser lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Die lagen richtig, weil das ist eine Aussage der Bibel. Niemand kann Sünden vergeben als Gott allein. Und Welchen Anspruch hat dann Jesus, wenn ihr Sünden vergibt? Dass er Gott ist, genau. Und auch diese Aussage, ich und der Vater sind eins, die wir schon eingangs zitiert haben, hat dazu geführt, da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Das steht in Johannes 10. Und dann sagen sie ihm, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also diese Aussagen, die Jesus tut, sind nicht haltbar für einen Menschen, sondern sie sind nur für einen haltbar, für Gott. Ich frage euch, hat sich daran was geändert, wenn Menschen sagen, ich vergebe dir deine Sünden? Oder wenn sie sagen, ich bin Gott auf Erden? Das ist immer noch Sünde. Gottes Gesetz ändert sich nicht. Und deswegen sind auch diese Äußerungen, die Jesus tut, eigentlich könnten wir hier schon aufhören und sagen, dieser Punkt ist abgeschlossen. Weil es zeigt, Jesus hat sich ganz eindeutig identifiziert. Das Problem der Juden damals war nicht, dass sie die Schrift nicht verstanden haben, sondern sie haben ein Problem mit Jesus selber gehabt. Dieser Jesus hat nicht den Vorstellungen entsprochen, den sie von ihrem Retter gehabt haben. Die haben eine sehr weltlich-irdische Vorstellung gehabt, der die Römer wegtreibt und der sie wieder zu der führenden Nation macht, zu der alle anderen kommen und ihre Geschenke bringen, wie damals zu Salomos Zeiten. Aber dieser unauffällige, demütige Mensch, der vor ihnen stand und gesagt hat, ich und der Vater sind eins, hat nicht in ihr Erlöserkonzept gepasst. Und jetzt gibt's Christen, die sich hinstellen und sagen, Jesus Christus ist mein Erlöser, er ist mein Retter, er ist mein Herr, aber Gott ist er nicht. Das geht nicht für einen Christen. Es geht nicht, weil ich dann ganz, ganz massive Probleme habe mit der Bibel und mit den Aussagen der Bibel. Und es ist ein interessanter Gedanke zu fragen, warum ist es dann trotzdem so? Ja, diese Ich-Bin-Aussagen hören ja noch nicht auf. Ich meine, das war dann Johannes 8, da gab es dann mehrere Aussagen, die waren für die Juden nicht tragbar. Wie zum Beispiel Jesus gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich. Also es wird meistens etwas anders in den Übersetzungen wiedergegeben, aber wenn man sich das im Griechischen anschaut, steht da eigentlich dieses bin ich. Die Fußnote von der Schlachter sagt es zum Beispiel auch, dass das die Ich-Bin-Aussage ist. Es sind da auch diese Aussagen, Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Oder auch im Zusammenhang mit dem guten Hirten, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ja, ich frage euch Leute, welcher Mensch, welches geschaffene Wesen kann den Leben geben? Wer außer Gott kann das und noch dazu das ewige Leben? Es ist nicht möglich. Das ist doch genau das, was das geschaffene Wesen vom Schöpfer unterscheidet. Auch hier ist ganz klar, welchen Anspruch Jesus eigentlich erhebt. Ja, diese Ich-Bin-Aussagen. Ich bin die Tür für die Schafe. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Den hatten wir heute früh auch in der Sabbatschulbesprechung. Und es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, aber Entschuldigung, wenn es doch heißt im Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, wenn in keinem anderen Name das Heil ist, dann muss es doch so sein, dass der Gott des Alten Testamentes auch dieser Mensch gewordene Gott im Neuen Testament ist, von dem eben die Apostelgeschichte Petrus hier sagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wenn doch das ganze Alte Testament davon spricht, dass nur Gott selber unser Erlöser ist. Also, es ist eins. Es ist eins, es sind nicht zwei verschiedene Dinge. Ja, auch die Aussage, lern von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. diese Aussagen, die wir vorher gehört haben und auch ich zum Beispiel, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wäre das eine demütige Aussage, wenn sie von einem religiösen Führer kommen würde, von einem menschlichen religiösen Führer? Die wäre ja alles andere als demütig. Ich meine, wir haben ganze Kirchen, die drauf fußen, dass sie einen Anführer haben, der sagt, ich bin derjenige, der die Wahrheit hat. Das ist keine Demut. Das kann nur Demut sein, wenn es der menschgewordene Gott selbst äußert. Warum ist es für uns praktisch wichtig? Ja, ich habe hier noch eine kurze Zusammenstellung. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Das Alte Testament sagt, Psalm 23, das kennen wir alle, der Herr ist mein Hirte. Und wir wissen ja, wenn der Herr groß geschrieben ist, dann ist es eigentlich der Name Gottes, der da steht. Ich bin. Ja, ich meine, gibt es da mehr Übereinstimmung als diese Aussage? Oder auch, ich bin das Licht der Welt. Und der Psalm 27, der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Sehen wir hier den Anspruch, den Jesus mit diesen Aussagen hat, ich bin das Licht der Welt. Oder auch zum Beispiel in der Offenbarung. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir begegnen dieser Aussage im Alten Testament. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Das ist, ich glaube, Jesaja 44, glaube ich, ist es. Ich möchte jetzt nicht auf das Thema Dreieinigkeit eingehen. Das ist ein extra Punkt. Ich hoffe, der wird hier auch nochmal besprochen. Aber da sieht man schon, dass es zu einfach ist, wenn man sich an so einer Aussage zum Beispiel festhält, außer mir gibt es keinen Gott, und dann sagt, es muss eins sein, so eins. Denn wir haben am Anfang gelesen, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und die göttliche Logik funktioniert manchmal anders als unsere Logik. Ja, warum ist es wichtig? Was ist es praktisch? Was hat es praktisch mit unserem Leben zu tun? Ich meine, bis jetzt kann man das ja zusammenfassen unter dem Thema Theologie, ne, Lehre. Und da gibt's ja dann viele, die sagen, ach, die Lehre, was hat die Lehre mit meinem Leben zu tun? Und ich hoffe, dass wir, ja, bitte, Bernhard.
Also mir ist es sehr wichtig zu wissen, ob ein Geschöpf für mich geschaffen ist, das Gott erschaffen hat. Also dementsprechend ja, bildet sich ja ein dementsprechendes Gottesbild, das ich habe von dem Schöpfer. Mhm. Oder ob der Schöpfer, der auch mich erschaffen hat, der alles erschaffen hat, ob der sein Leben für mich gegeben hat. Also das ist ganz eine andere Art von Beziehung, die ich dann zu diesem Erlöser und Schöpfer habe.
Ja, also du bringst es jetzt auf eine sehr persönliche Ebene und diesen persönlichen Faden möchte ich auch weiter verfolgen. Wir haben das möchte ich jetzt noch ganz kurz machen, weil es eigentlich, ihr habt die Texte hier, ihr kennt wahrscheinlich auch die meisten davon. Wir hatten das bei Nehemia mal gelesen, der alles in der Hand hält. Du hast alle Himmel geschaffen. Und da heißt, und alle Geschöpfe beten dich an. Die Schöpfung und Anbetung ist verquickt. Und wir wissen das aus der Bibel an mehreren Stellen. Wen darf man anbeten? Was sagt Jesus in der Wüste? Wie der Teufel zu ihm sagt, du musst nur von mir niederfallen, dann bekommst du alle Reiche. Aha, genau. Anbetung ist etwas, was exklusiv nur Gott gebührt. Und wir sehen das an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel wie der Johannes in Offenbarung den Engel anbeten möchte und dann wehrt sich der Engel und sagt, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, bete Gott an. Oder in der Apostelgeschichte, wie der Cornelius sich vor den Petrus wirft und der Petrus sagt zu ihm, nein, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und dann sehen wir andere Aussagen. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm, also vor Jesus, nieder Oder auch zum Beispiel, wie die Sache war mit diesem Sturm in dem Schiff, wisst ihr, wo sie gedacht haben, jetzt ist es vorbei. Und dann hat Jesus sich hingestellt und hat zum Meer gesagt, sei still. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ja, glauben auch wir an Gottes Sohn? Glauben wir, dass dieser Jesus, der so menschlich war, der menschgewordene Gott war? Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Das war der Blindgeborene, dem hat sich Jesus selber offenbart. Oder auch bei der Himmelfahrt. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Jesus hat diese Anbetung entgegengenommen. Er hat kein einziges Mal zu irgendjemandem gesagt, steh auf, das darfst du nicht. Anbetung gebührt Gott allein, hat er dem Teufel erklärt. Aber er selber hat diese Anbetung angenommen, weil er der menschgewordene Gott ist. Ja, und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir zu dem Thema, der große Kampf. Was hat die Göttlichkeit Jesu mit dem großen Kampf zu tun? Paulus sagt, groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er, also Jesus Christus, Gott selbst, ist offenbart im Fleisch. Also das ist die eine Ansicht, die im Glauben, ich sage jetzt mal, die den christlichen Glauben kennzeichnet. Und dagegen haben wir diese Aussage, die wir lesen in der Geschichte der Erlösung. Also wer dieses Buch hat, ich empfehle es euch, lest es mal durch, das steht ziemlich am Anfang, und zwar auf Seite 11. Und da heißt's: Luzifer war eifersüchtig auf Jesus Christus. Er strebte nach der Erhabenheit Gottes. Warum sollte Christus mehr geehrt werden als er? Nie wieder würde er seine Knie vor Christus beugen, sondern die Ehre für sich in Anspruch nehmen, die man ihm hätte geben sollen. Es fand ein Streit unter den Engeln statt. Sie rebellierten gegen die Vormachtstellung des Sohnes. Wir kennen diese Stelle auch aus der Bibel als die große Ich-Will-Empörung, die uns im Alten Testament durch die Propheten geschildert ist. Ich möchte jetzt diese Texte nimmer mit euch alle durchgehen. Wer sie nicht kennt, vielleicht finden wir uns nachher noch zu einem Gespräch, und es finden sich da viele interessante Anknüpfungspunkte für Studien der verschiedensten Art. Aber es ist, glaube ich, so ein großer roter Faden sichtbar geworden. Satan hat diese Anbetung Jesus Christus gegenüber verweigert. Er hatte ein enormes Problem mit Jesus Christus, schon im Himmel, mit dem Sohn, der da war im Himmel. Und ist es dann verwunderlich, er hat sich ja auch nicht geändert, er ist ja immer noch der gleiche geblieben, dass er auch versucht, das bei den Menschen so zu bringen. Ich meine, die anderen Religionen lehnen Jesus Christus ja sowieso ab. Aber was ist das für ein Triumph, wenn er diese Ablehnung, Jesus Christus, der menschgewordene Gott, dann sogar in die Christenheit bringt? In die Schar derer, die sagen, er ist mein Erlöser, er ist mein Herr, ihm möchte ich folgen, er hat mich erlöst. Ja, und der andere Angriffspunkt war natürlich auch das Gesetz Gottes. Ich meine, wir kennen das alle vom Sündenfall. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist es denn so wichtig, was Gott uns sagt? Es hat mit der Autorität Jesu zu tun, und auch das, was der Bernhard angesprochen hat, es hat auch mit dem Charakter Gottes zu tun. Denn die Bibel erklärt uns, dass Gott was ist? Gott ist die Liebe, genau. Und ja, auf den Thomas möchte ich nachher noch eingehen. Und ja, was macht denn die Liebe? Wir haben dieses Bild von der Braut und vom Bräutigam, und uns wird schon am Anfang schon erklärt: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass uns die Bibel sagt, ja, dass auch Jesus eine Braut hat. Wer ist denn diese Braut, die Gott hat? Die Gemeinde, die Gläubigen, genau. Und wir sehen das ja auch. Hatte nicht auch der Bräutigam seinen Vater und die Mutter jetzt nicht, aber seinen Vater, die himmlische Familie, sag ich mal, verlassen, um seiner Frau anzuhängen? Ist er nicht Mensch geworden für diese Frau, weil er sie so sehr geliebt hat? Ist er nicht für sie gestorben, weil er sie so sehr geliebt hat, diese Frau? Diese Frau, die ihm so oft den Rücken zugedreht hat, die sich so oft von ihm abgekehrt hat, die so oft gesagt hat, ich will gar nichts von dir wissen. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wie wir das Buch Hosea studiert haben, diese Geschichte von dem Propheten, der eine untreue Frau, eine Hure, sagt die Bibel, zur Frau nehmen sollte. Könnt ihr euch da vielleicht noch dran erinnern? Und da möchte ich euch jetzt nochmal was vorlesen draus. Und zwar lässt es Gott dem Propheten Hosea sagen. Das ist dieser Wunsch, dieser Herzenswunsch Gottes. Und ich will mich dir verloben auf ewig, in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ich will mich dir verloben in Treue. Und du wirst den Herrn erkennen. Und ich will zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Wissen wir denn nicht, dass wir diese Gemeinde sind, diese Braut? Und wie gut würde es uns anstehen, auch zu sagen, du bist mein Gott? Dass es eine Erfüllung einer Prophezeiung ist, einer Verheißung, wenn uns Gott annimmt, dass wir ihm auch die Ehre geben und ihn als unseren Gott anerkennen. Das Alte Testament Jesu, die Schrift, von der er immer spricht, die geht vom ersten Buch Mose an bis zum Buch Malachi. Und das heißt da immer, und darüber spricht Jesus, wenn er sagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und wir haben uns ja so viele Texte aus dem Alten Testament angeguckt, die Aussagen treffen, die das Neue Testament auch hat und die immer von Gott sprechen. Und das meint Jesus. Sie ist, die von mir spricht, wenn das Alte Testament von Gott spricht. Dann spricht sie von der Gottheit. Und ein Teil der Gottheit ist Jesus Christus, der Sohn. Und deswegen, jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, die Gesetze. Die Gesetze, die Gott gegeben hat, sind die Gesetze, die auch Jesus gegeben hat. Und wenn Jesus dann von meinen Gesetzen spricht, meint er auch die Gesetze des Alten Testamentes. Und deswegen ist es irrig zu glauben, das Neue Testament ist ganz was anderes und hat mit den Gesetzen des Alten Testamentes nichts zu tun. Ich meine, wir müssen kein Lamm mehr opfern. Das ist uns klar. Das Zeremonialgesetz ist abgehakt, weil wir das wahre Lamm Gottes schon gehabt hatten, das für unsere Sünden gestorben ist. Auch hier könnt ihr Amen sagen. Und deswegen wissen wir, dass das der Opferdienst, das ist abgehakt, aber die anderen Gesetze, die sind noch gültig. Ich meine, Schweinefleisch ist immer noch genauso ungesund, wie es heutzutage, wie es früher war, und Gott möchte das nicht. Wenn einer ein Haus hat und da fällt einer vom Dach, ist es unsere Verantwortung, wenn wir keinen Zaun um das Dach gemacht haben, sagt uns das Alte Testament. Hat sich daran was geändert? Da hat sich auch nichts geändert. Wenn ich nicht im Winter das Eis vor meinem Haus wegmache, bin ich auch dafür verantwortlich, wenn da einer hinfällt und sich das Bein bricht. Es wäre so, das ist logisch, das ist gesunder Menschenverstand. Dafür hat uns Gott seine Gesetze gegeben, weil sie seinen Charakter widerspiegeln. Und da wird's interessant, dass ein Angriff darauf, dass wir sagen, Jesus Christus ist gar nicht der Gott des Alten Testamentes, meistens Hand in Hand damit geht, dass wir dann auch sagen, na ja, und die Gesetze vom Alten Testament, die sind für uns ja auch nicht mehr so bindend. Meistens wird damit ja nicht gemeint, du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen, sondern meistens heißt es eigentlich der Sabbat. Interessant. wie sich das so alles zusammentrifft. Satan hatte früher ein Problem mit Jesus, er hatte ein Problem mit dem Gesetz. Und genau diese Dinge will er in Gottes Volk bringen. Aber wir gehen noch ein Stückchen weiter. Und zwar, dass es ja auch mit dem Charakter zu tun hat. Dass es ja auch mit dem Charakter Gottes zu tun hat. Wir haben hier auch noch diesen Text, auch wieder einer, der das stützt. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Der wird Gott der ganzen Erde genannt werden. Also spricht jetzt da die Bibel irgendwie eine deutliche Sprache? Kann man Gott erkennen? Kann man auch erkennen, dass Jesus Gott ist? Ich denke, wenn man will, kann man das sehr wohl erkennen. Ja, und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum das so schlimm ist, wenn man das eben nicht erkennt, was der Bernhard schon angesprochen hat auch, denn Gott ist die Liebe. Und wir wissen, dass im Hohenlied der Liebe 1. Korinther 13 der Charakter Gottes beschrieben wird. Und da heißt es unter anderem, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre, sie freut sich aber an der Wahrheit und sie erduldet alles. Und ich denke, diesen Charakter der Liebe haben wir auch in der Person Jesu Christi gesehen. Wir haben gesehen, dass er wirklich Mensch geworden ist. Er hat, wie es im Philipper heißt, er entäußerte sich seiner Göttlichkeit. Und er wurde Mensch, er wurde Knecht, gehorsam bis zum Tod. Und ja, diesen ganz anderen Wesenszug, den der Charakter Gottes hat, der uns so schwer fällt, dem tun wir was an, wenn wir sagen, Jesus ist ein geschaffenes Wesen. Weil es ist die Liebe selbst, die Mensch geworden ist, um uns zu erlösen, aus Liebe zu uns. Und es hat damit was zu tun mit dem Charakter Gottes, denn auch Satan hat damals schon den Charakter Gottes angegriffen und hat gesagt, nein, es hat nichts mit Liebe zu tun, es ist ein Autoritätsanspruch. Und ich denke auch, wenn wir vergessen oder uns das einreden lassen, dass Gott selber Mensch für uns geworden ist, dann nehmen wir ihm die Ehre, die ihm dafür gebührt, dass er für uns Mensch geworden ist. Und das wäre sehr schade. Und ich möchte jetzt einiges noch überspringen, weil ich das jetzt etwas schneller zusammengefasst habe. Ja, wir haben heute früh über den Thronsaal Gottes gesprochen. Und ja, Gott selbst ist Mensch geworden und hat uns gezeigt, wie wir als Menschen sein sollen. Aber er ist auch so sehr Mensch geworden, dass der ihn nicht als Gott anerkennen will, ihn nicht als Gott anerkennen muss. Also, ihr kennt ja so diese Bilder, wo dann Jesus so diesen glänzenden Heiligenschein hat. Und genauso ist ja Jesus nicht gekommen. Die Bibel sagt uns, er hatte keine Gestalt und keine Pracht und sein Anblick gefiel uns nicht. Da haben wir ja drüber geredet, das war ja das Problem der Juden. Er hat nicht ihren Erwartungen entsprochen. Aber es sollte uns doch eigentlich zeigen, wie Gott wirklich ist und wie sein Charakter ist. Und wir haben das gelesen heute früh im Thronsaal Gottes, wie eigentlich die Wesen, wie sie sich niederbeugen. Und auch im nächsten Kapitel in der Offenbarung 15 wird es auch genauso gesagt, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre, und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich denke, auch wir sollten ihm diese Ehre geben und wir sollten uns vielleicht einmal Gedanken darüber machen, was das bedeutet, dass Gott selber für uns Mensch geworden ist und für uns gestorben ist und dass uns das auch wirklich von Herzen demütig macht, wenn wir erkennen, wie demütig und wie liebevoll Gott in seinem Wesen ist. Und dass das auch Teil unserer Botschaft ist, fürchte Gott und gebt ihm die Ehre. Dass wir auch dafür stehen, wenn dieser Lehrpunkt angegriffen wird, weil es wie ein Pfeil ist, der ins Herzstück des Evangeliums geht, weil es die Liebe selber im Herzen angreift. Und das sollten wir mit unserem Wissen nicht zulassen. Und das wünsche ich uns allen, dass uns dieses Wissen frei macht, wie es Jesus uns versprochen hat, dass die Wahrheit uns frei macht, dass sie uns frei macht, ihn auch mit Freimut zu bekennen, als unseren Gott, als unseren Herrn, als unseren Bräutigam und als unseren Erlöser, auf den wir warten. Amen. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass Gott, der über allem thront, der so groß ist, dass die Himmel ihn nicht fassen können, dass er uns so lieb hat, dass er sein Liebstes, einen Teil von sich selber, den Sohn, gegeben hat und dass dieser Sohn mit Freuden alles aufgegeben hat für die Perle im Acker. Herr, wir wollen dir danken und wir wollen dich bitten, dass du uns zu dieser Perle in deiner Krone machst und ja, dass wir dir auch die Ehre geben in unserem Leben und dass wir dich furchtlos als den verkündigen, der du bist, der König der Erde, der Erlöser, der Schöpfer und der kommen wird, um die Seinen zu sammeln, vom Tode aufzuerwecken, zu verherrlichen und mit ihnen in Ewigkeit zusammen zu leben. Und ja, wir werden dich wiedererkennen, Herr, an den Wundmalen, an der Liebe, die du uns gezeigt hast. Und wir bitten dich, dass du auch diese Liebe in unser Herz ausgießt durch deinen Heiligen Geist, dass jeder Mensch erkennen kann, dass wir deine Kinder sind und dass du uns hilfst, dass du uns hilfst, bei dir zu bleiben, Herr, dass du uns hilfst, dich anzunehmen, auch aufs Neue, dass du uns hilfst, dass wir dir von Herzen gehorsam waren, so wie du uns es gezeigt hast, wie du auf Erden warst, und dass wir wissen dürfen, dass es ein Weg der Freude ist, weil das Ziel das ausmacht und der Weg nur dahin führt. Herr, hilf uns, dass wir dieses Ziel nie vergessen. Segne uns, führ uns alle wieder zusammen und beschütze und bewahre uns. Und wir wollen dich loben und preisen in deinem wunderbaren Namen. Amen.